Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der vor unserer Tür steht und an sie anklopft und um Einlass bittet, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich begrüße Sie zur diesjährigen adventlichen Bußgottesdienst. Jetzt vor Weihnachten. Dieser Bußgottesdienst ist mir auch insofern wichtig, weil es mir sehr wichtig ist, dass wir in einer guten Weise auf das Bußsakrament vorbereitet sind, dass wir auch bei unserer Gewissenserforschung herunterkommen, sozusagen von eingefahrenen Denkbahnen, dass wir sozusagen auch einmal unser Leben vielleicht aufgrund der Gewissenserforschung, die wir ja hier halten, unsere eigene Lebenssituation noch einmal und immer wieder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, lernen und sie überhaupt betrachten, um vielleicht auch da und dort mal in eine andere Ecke unseres Lebens zu schauen, die uns vielleicht bisher so gar nicht bekannt gewesen ist. Ich mache einmal wieder darauf aufmerksam, dass der Bußgottesdienst keinen sakramentalen Charakter hat, dass man in dem Bußgottesdienst keine sakramentale Lossprechung erhält, sondern dass der Bußgottesdienst seine Bedeutung, und das heißt wirklich eine große Bedeutung hat, um eine fruchtbare Beichte, um einen fruchtbaren Empfang des Bußsakramentes dann auch sich selbst zu ermöglichen, dass das nicht auch so eine Beichte, so eine Formalität wird. Das wäre immer schlecht. Bloße Formalitäten, die wir nicht mehr in Frage stellen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das wäre Karussell. Und Karussell wollen wir nicht fahren, dürfen wir nicht fahren, denn auf dem Karussell gibt es keine Entwicklung nach oben hin, da gibt es kein Vorwärtskommen, kein Wachstum in Richtung des wiederkommenden Heilandes, sondern da gibt es halt nur ein sich ständig im Kreis drehen, und das, denke ich, will niemand, damit wäre ja auch keinem in irgendeiner Weise geholfen. Lasset uns beten. Biete auf deine Macht, Herr, unser Gott, und komm, eile uns zu Hilfe mit göttlicher Kraft, damit durch dein gnädiges Erbarmen bald das Heil kommt, das unsere Sünden noch aufhalten. Darum bieten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Wir hören einen Text aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Eines Tages brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie wollten ihn in das Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seiner Tragbahre in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Deine Sünden sind dir vergeben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da ist also der Bericht von der Heilung des Gelähmten durch Jesus, und die Leute, die diesen Gelähmten bringen, auch das sollte man sich einmal bewusst machen, Da sind ja andere Leute. Der Gelähmte kann sich selbst nicht mehr helfen. Er will von Jesus geholfen haben und andere Leute, die unterstützen ihn selbstlos. Die sagen, wenn dir der Heiland helfen kann und du willst das, dann soll das für dich kein Problem werden, weil du gebunden bist, weil du gelähmt bist, weil du nicht laufen kannst. Wir bringen dich dahin. Das ist an sich schon ein sehr beispielhaftes Verhalten. Und dann, was die auch sonst noch für Umstände auf sich nehmen, müssen das Dach abdecken, weil sie nicht zu Jesus kommen, müssen ihn durch die Decke vor ihn hinunterlassen, was Umstände. Aber sie lassen sich das alle Umstände kosten. Nur, dass dieser Mann geheilt wird. Ist egal, kostet es, was es wolle, so möchte man beinahe sagen. Die Hauptsache geheilt werden. Und dieser Jesus kann heilen. Und wenn wir unsere ganze Hoffnung auf ihn, diesen Heiland, setzen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Dann können wir alles riskieren. Denn es wird nicht umsonst sein. Das volle Risiko, das wir sozusagen übernehmen, im Glauben, das wird sich mit Sicherheit amortisieren. Das wird sich im höchsten Maße lohnen. Und was tut der Heiland? Zunächst einmal tut er etwas, was uns über alle Maßen erstaunen könnte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sag zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Noch? Also bitteschön, soll es das jetzt gewesen sein? So viel Umstand, der Mann ist gelähmt, der Mann will gesund werden, der setzt seine ganze Hoffnung auf dich. Und was haben wir dafür alles anstellen müssen? Was für Umstände, was für Schäden sind eingetreten? Was haben wir uns das alles kosten lassen? Und jetzt deine Sünden sind dir vergeben. Eigentlich empörend. Aber man hört kein einziges Wort von Empörung. Im Evangelium ist dann später noch insofern von Empörung die Rede, dass sich nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten aufregen über den Heiland. Nicht etwa die, das unmittelbar betrifft. Weil der Heiland sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wer kann denn Sünden vergeben, wenn nicht Gott? Was machst du dir da an? Du bist ein Gotteslästerer. Das sind die Einzigen, die da wieder protestieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Heiland wird ihn heil machen. Aber zunächst einmal, deine Sünden sind dir vergeben. Der Glaube ist beeindruckend. Die Zuversicht, diese ganze Hoffnung, die die Leute und auch der Kranke, der Gelähmte selbst auf den Herrn setzen. Aber wieso kommt der Herr darauf, zuerst einmal zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ganz einfach deswegen, weil die Sünde, dass der tiefste Grund eines jeden Übels ist. Und weil vor allen Dingen, was uns gar nicht bewusst ist, die Sünde die Lähmung ist. Die Sünde bindet uns. Die Sünde schädigt vor allen Dingen einmal den Sünder selbst und bindet ihn und fesselt ihn, blockiert die Gnade, beeinträchtigt immer mehr seine Freiheit, die ihm Gott geschenkt hat, und macht ihn immer mehr zum Sklaven der Sünde, um nicht zu sagen des Teufels. Wenn der Herr sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann hat er ihn schon von seinen Lähmungen innerlich befreit. Dann hat er ihn sozusagen schon entfesselt. Im Johannesevangelium dann heißt es aus dem Munde des Herrn selbst, wer die Sünde tut, der ist Sklave der Sünde. Das heißt, über den herrscht die Sünde, der hat die Sünde als Herrn über sich, die ihn nämlich gefangen hält, in Gefangenschaft hält und ihn bindet. Entspricht das eigentlich auch unserer Erfahrung? Können wir das so unterschreiben? Können wir das teilen? Diese Ansicht, die ich da jetzt so einfach so verbreite, die Sünde ist selbst schon Fessel und bedeutet Selbstversklavung, Selbstverknechtung? Wohl doch gar nicht. Unsere Erfahrung ist doch wohl eher das Gegenteil. Wir empfinden Sünde nicht als Fessel, sondern eher als Freiheit. Die Freiheit nämlich, dass wir machen, was wir wollen. Wir sind die Herren. Und uns hat keiner was neu zu reden, oder auch der liebe Gott selbst nicht. Und dann sind wir richtig frei. Ich habe es am Sonntag ja in der Predigt gesagt, war so kurz angedeutet, wie viele, ja, ich möchte sagen, nicht nur Menschen, sondern Generationen, haben die katholische Kirche eigentlich nur als Last empfunden. Alles, was Spaß macht, was schön ist, was man gern macht, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht, ist Sünde, ist verboten und was weiß ich alles. Und das, was man eigentlich gar nicht so gern macht, ne? So morgens aufstehen und die Kirche gehen und so weiter, das musste machen. Also mit anderen Worten, katholische Kirche steht so im Bewusstsein vieler Generationen im Grunde genommen für dafür, alles auf den Kopf zu stellen, was einem Menschen so angenehm ist. Und genau darin zeigt sich schon die Fessel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Fesseln durch die Sünde. Inwiefern? Weil der Mensch einfach das Fleisch bedienen will und nicht merkt, dass er nicht unter der Herrschaft des Geistes steht, des Geistes der Freiheit, der göttlichen Freiheit, sondern dass er vollkommen unter der Herrschaft des sterblichen, todesverfallenen Fleisches steht und dass es ihm nur darum geht und was er als Freiheit empfindet, ist nur die Freiheit, das Fleisch nach Herzenslust bedienen zu können. Und worin besteht das beispielsweise? Dass wir die Angebote der Welt wahrnehmen, soweit sie uns angenehm sind und in dem Maße wir uns das leisten können und wir die Möglichkeit dazu haben. Viel esse, gut esse, viel gut trinke, es muss schmecken. Essen ist nicht dazu da, dass der Mensch satt wird, was er ja werden muss. Trinken ist nicht dazu da, dass der Mensch eben nicht verdurstet, sondern wichtig ist das Schmecken. Ess nicht, bis du satt bist, sondern solange das schmeckt. Stimmt das? Kennen Sie diesen Ausdruck? Aha. Und was drückt sich darin aus? Gebundenheit und Fessel oder nicht? Ganz bestimmt. Sehen Sie, das sind sublime Fesseln und Gebundenheiten, die aber sehr viel fester binden und uns strangulieren als ein Seil oder ein Band oder wie Sie das immer auch, in welchem Bild Sie das immer auch ausdrücken würden. Abhängigkeiten, die Fessel im Sinne einer Abhängigkeit vom Fleisch, Abhängigkeit von der Welt und die Lust, sich eigentlich von der Freiheit, die Gott gerade auch, indem er uns seine Gebote gibt, das sind Gebote zur wirklichen Freiheit, nicht zur Freiheit des Fleisches, sondern zur Freiheit des Geistes und zur Herrschaft des Geistes geben will, dass wir das eigentlich abschütteln wollen. Wenn wir wirklich frei sind und in dem Maße ein Mensch wirklich frei ist und der Geist die Herrschaft über ihn hat und nicht das Fleisch und nicht die Welt, in dem Maße wird er auch die Gebote Gottes leichter und auch lieber erfüllen. Und umso weniger Last wird es ihm sein und umso weniger wird es ihm widerstreben, diese Gebote zu erfüllen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sage es Ihnen auch mal so, wer vollendet ist, so wie die Heiligen vollendet sind, der wird von sich aus gar nichts mehr lieber tun, als die Gebote Gottes erfüllen. Der wird sie sozusagen schon erfüllen, ohne dass er sie noch kennen würde. Weil nur das noch ihm Spaß macht, weil das die wahre Freiheit seiner Seele ist. Die Freiheit, die die Menschen meinen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist die Freiheit, das sterbliche Fleisch zu bedienen. Das bedeutet nicht nur Bedienung des Leibes, sondern eben auch, kann auch sein, des Geistes. Mein Ansehen, was halten die Leute von mir? Bin ich nicht ein Mordskerl in den Augen der Leute? Habe ich Ansehen? Bin ich renommiert? Bin ich ehrengeachtet? Die Seele sagt, es ist mir wurscht. Mir kommt es nur darauf an, dass Gott geehrt wird. Und wenn Gott mich dann ehrt und wenn ich in seinen Augen gelte, dann ist es mir so wurscht wie sonst etwas, was ich in den Augen der Menschen gelte. Die machen mir keinen Winter und keinen Sommer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das, was wir so sehr schätzen, was die meisten Leute so sehr brauchen, was sie so sehr pflegen, wo sie geistliche Werte sogar drangeben, fast hätte ich gesagt, verkaufen oder verleugnen, das ist alles nur Billigstware, vergänglich und nichts wert, weil es alles nur weltlicher Kram ist. Ich kenne Leute, ich könnte sie ihnen namentlich nennen. Was hatten die ein Ansehen zu ihren Lebzeiten? Die sind kaum ins Grab gesungen, kräht kein Hahn mehr nach denen. Hoffentlich tut's der liebe Gott. Haben Sie auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Dass Leute, die sehr angesehen waren in der Welt, nach ihrem Tod ratzfatz vergessen waren. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist menschliches Ansehen wert, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Entschuldigen Sie, wenn ich es Ihnen so drastisch sage. Aber das Ansehen von den Leuten ist nicht so viel wert, als dass man drauf speuzt. Aber das, worauf es ankäme, dass wir Gott anschauen und uns von ihm anschauen lassen, dass es uns nur auf ihn ankommt, auf seine Meinung über uns, seine Herrschaft über uns, das ist eigentlich praktisch. Ich drücke mich sehr liebevoll aus, kaum vorhanden. Und das ist allein schon eine Sünde, auch wenn wir das wohl so kaum empfinden werden. Aber betrachten Sie einmal, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie Menschen lieben und müssen auf einmal feststellen, dass Sie jemanden, den Sie doch eigentlich viel Gutes getan haben, dessen Wohltäter Sie sind oder gewesen waren, dass der Sie auf einmal kaum mehr beachtet, Tut Ihnen sowas weh? Ich denke schon. Da werden Sie sagen, das ist doch nicht recht. Das ist doch nicht okay. Das ist doch Unrecht. Gehört sich denn das? Was habe ich denn für den mich eingesetzt? Und jetzt? Weiß er nichts mehr davon. Nicht selten das Verhältnis auch von Eltern zu ihren Kindern oder von Kindern zu ihren Eltern. Das ist aber genau das, was der liebe Gott ständig erfährt. Er ist unser größter Wohltäter, mit Abstand. Wird aber kaum beachtet. Und wo er noch beachtet wird, ist es in den allermeisten Fällen nur aus Pflicht. Das ist dann so ungefähr wie das ganze Jahr guckt er nicht danach und auf dem Muttertag kriegt die Mutter dann ein Sträußchen. So ungefähr dieses Ritual und dann ist wieder ein Jahr lang alles rum. Noch, da wird die Mutter dann auch sagen, wann ich dann nicht mehr bin wie das Sträußchen auf dem Muttertag, das kannst du dann auch noch schenken. Drastisch, wenn ich diese Beispiele bringe. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich will damit auch eines mal wieder deutlich machen. Nämlich alles aus der Optik des lieben Gottes zu sehen. Von ihm her zu sehen, nicht nur von uns. Wir schauen immer nur von uns her. Gucken ständig an uns rauf und runter. Sind in uns verliebt, statt einfach zu fragen, wow. Was wird der liebe Gott jetzt denken? Was wird denn der jetzt sagen zu mir, wenn ich ihm gegenüber stünde? Also werfen wir mit Entschiedenheit die Last der Fessel der Sünde, wie der Hebräerbrief auch sagt, ab. Beziehungsweise lassen wir uns entfesseln, lassen wir uns von ihm entbinden im Bußsakrament. Fragen wir zunächst nach unseren Grundhaltungen auch gegenüber zu Gott. Versuche ich Gott wirklich zu lieben, das heißt mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit allen meinen Kräften, mit meinem Gemüt, mit meinem ganzen Willen. Wie präsent ist mir denn der liebe Gott in meinem Alltag? Und wenn die Tätigkeiten noch so alltäglich und banal sind, wie präsent ist er mir? Wie gegenwärtig ist er mir? Oder ist er nur präsent sonntags morgens? Ist der liebe Gott mir wirklich eine Herzensangelegenheit? Ist der liebe Gott der Herr über mich und über mein Leben sein soll? Nicht ich, sondern er soll der Herr über mein Leben sein. Sein Wille soll geschehen. Wie gebunden bin ich und damit wie gelähmt durch meine Gebundenheit an mich, an meinen Willen. Bete ich, dein Wille geschehe, aber denke, mein Wille soll geschehen. Mache ich mir da selbst was vor? Lüge ich mir da selbst was in die Tasche? Ich erinnere an meine Sonntagspredigt. Speise ich den lieben Gott nur ab mit einer Pflichterfüllung? Kalt, herzlos. Da, ich habe mal Zeit sonntags morgens abgesessen. Das war es wieder bis zum nächsten Mal. Ich sage das jetzt mal so, nur als Beispiel. Oder hat mein Vater unser Gebet, Gott sei Dank, das langt wieder für heute. Wie intensiv ist eigentlich mein geistliches Leben, und zwar an jedem Tag? Wie viel Zeit erübrige ich für den lieben Gott am Tag? Und wie viel Zeit für Larifari? Geschwätz, Unterhaltung, Neugier, weil ich dauernd was wissen will. Ich rede ganz bewusst von diesen Dingen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil ich es immer wieder erlebe. Es gibt Leute, die sind ständig auf der Jagd nach neuen Informationen. Schrecklich. Neugier, die ist eine schlimme Sünde, ich sage es jetzt auch mal. Und in einer Gier zeigt sich ja schon verbal diese Sklaverei der eigenen Person, immer was Neues erfahren zu müssen. Neugierde ist Gebundenheit, ist Gelähmtheit im höchsten Maße. Aber wie viel Zeit erübrige ich für den lieben Gott? Wie lange sitze ich vor dem Fernsehen? Und was betrachte ich eigentlich vor dem Fernsehen? Was sind die Filme? Bringen die mich geistlich weiter? Oder ist das Zerstreuung? Ich sage noch einmal Larifari. Wie viel Zeit verbringe ich mit Larifari? Habe ich eigentlich die Kraft, auf den Knopf zu drücken? Oder zum zweiten Mal auf den Knopf zu drücken beim Fernsehen? Auf den Ausknopf? Und sage, aus mit der Kiste. Oder bin ich gebunden? Könnt ihr das entsprechend auch fragen für den Computer? Wie viel Zeit versurfe ich im Internet? Gibt ja schon die Computerkrankheit. Gerade bei Jugendlichen, die im Schnitt, was weiß ich, 5 oder 6 Stunden täglich oder noch mehr im Schnitt in Deutschland vor dem Computer täglich verbringen. Wenn das keine Gelähmtheit und keine Gebundenheit ist.